Herzlich willkommen zur 54. Folge des Mana-Entzug-Podcasts. Ich bin der Jakob und beim Mana-Entzug-Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Woche, geschaut jetzt ins Wochenende. Ich freue mich sehr auf diese Folge, denn heute, an dem Tag, wo ich diese Folge aufnehme, ist die allererste Folge letztes Jahr rausgekommen, also am 28. Oktober 2022. Das heißt, heute ist die Jubiläumsfolge. Ich freue mich unheimlich auf diese Folge, um mal so ein bisschen ja, Revue passieren zu lassen, was so alles geschehen ist im letzten Jahr, also für Mana-Entzug speziell oder für mich. Und auch ein bisschen so auf dem, was aktuell so der Stand ist und wo ich vielleicht noch hin möchte. Und natürlich habe ich euch Fragen gestellt, dazu kommen wir natürlich auch noch, die will ich alle beantworten. Aber fangen wir erstmal an in die Startphase, wie gewohnt. Ich habe eine Umfrage gestellt, passend zum Thema. Wie lange kennst du schon den Mana-Entzug-Podcast bzw. diesen YouTube-Kanal? Also offensichtlich die YouTube-Umfrage. 60 Stimmen gab es zum Zeitpunkt, wo ich es aufgenommen habe und 20% haben gesagt, seit der allerersten Folge. Das ist krass. Das hört sich sehr viel an, also ja, wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön, wenn dem auch so ist. Dann 45% sagen seit Anfang des Jahres, ja. Dann 15% seit Marsch der Maschine und weitere 15% seit der Herr der Ringe Geschichten aus Mittelerde. Und da sind ein paar auch neu dazugekommen, das ist erstmal hallo und hoffentlich gefällt euch alles, was ihr so seht. Und dann noch seit ... siehe Kommentare. Und da hat Necronomicon geschrieben, seit Folge 1 und dich bereits auf Instagram vor deinem Podcast. Ja, das stimmt. Du kommentierst schon seit Anfang an. Finde ich ziemlich schön. Freue mich immer jedes Mal, wenn neue Kommentare aufploppen von neuen Leuten, aber auch so von alten Leuten, die schon lange dabei sind. Das freut mich besonders. Dann schreibt The Superflex da, die genaue Folge kann ich leider nicht mehr nachvollziehen, aber seit circa Januar diesen Jahres. Ja, das ist auf jeden Fall so Folge 10 rum gewesen. Ja, finde ich super schön. Dann schreibt noch Hello Highfly seit der Folge von Matze, also quasi vom Commander Amateur, so rum, war ich ja schon zu Gast gewesen und auch in der 100. Folge, glaube ich, habe ich ein paar Sachen gesagt. Und dann schreibt noch die Currywurst, beziehungsweise ich glaube Sebastian von Innistrad Inn, dem du unser Gewinnspiel gewonnen hast. Stimmt? Da habe ich ein Gewinnspiel gewonnen und habe einen Collector-Booster gewonnen bei euch. War auf jeden Fall sehr gut. Da habe ich auch ein Opening dann gemacht und das auf den Kanal hochgeladen. Aber freut mich auf jeden Fall, dass so viele Leute schon so lange dabei sind. Und wir gehen jetzt in die Hauptphase. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt darauf eingehe, wie es aktuell so aussieht, gehe ich mal so ein bisschen auf die Entstehung von Mana-Entzug, denke ich mal ein, weil viele vielleicht erst später dazugekommen sind, wissen gar nicht, wie es so entstanden ist. Und da dachte ich mir, da tue ich einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, sagen wir es mal so. Also ich höre eigentlich schon ziemlich lange den Command Zone Podcast. Also ich finde Podcasts generell als Format sehr gut. Und ich habe mit Corona angefangen, so meinen ersten Instagram-Account mit Magic-Content zu füllen. Also das war eigentlich so ein Privataccount und habe dann angefangen halt während des ersten Lockdowns so Mystery-Booster-Packs, Openings zu posten. Anfangs einfach nur die Karten, die im Booster waren. Später dann angefangen so ein bisschen mit Video-Editierung auf dem Handy. Und später dann habe ich dann immer mehr draus gemacht. Dann habe ich noch Memes gemacht auf dem Account. Und falls Leute auf Instagram meinen Mana-Entzug folgen, dann fällt denen auf, wenn ich meine meisten Postzeile steht unten immer noch als Menschen Nosk89 dabei. Das ist mein erster Account. Da habe ich dann eigentlich auch eher englischsprachig das Ganze aufgezogen. Und genau. Und das war so eigentlich der Anfang, wie ich da irgendwie Bock drauf hatte. Und ich hatte auch einen ersten Versuch gehabt mit YouTube. Falls jemand den Account irgendwo findet, habe ich tatsächlich auch 3 Videos hochgeladen, so Openings. Bloß habe ich relativ schnell die Motivation verloren, weil bei Openings braucht man halt viel Produkt zum Öffnen und ich hatte jetzt nicht Lust, irgendwie jede Woche ein Display zu öffnen. Deswegen ist das dann auch schnell wieder eingeschlafen. Die einzelnen Booster-Openings, die ich gemacht habe, konnte ich dann quasi nach und nach editieren. Also ich habe das dann immer so gehabt, wenn ich zum Beispiel eine Runde Sealed gespielt habe, habe ich halt eben jeden einzelnen Booster aufgenommen und habe dann quasi für 12 Tage Content gehabt, so nach dem Motto. Genau, aber das habe ich dann nicht so weiter durchgezogen und parallel dazu, manche, die vielleicht Mana-Entzug schon ein bisschen länger folgen, wissen, ich spiele auch in einer Band, die Echonauten, man kann es vielleicht sehen, im Video habe ich ein Shirt an von der Band und da konnte man quasi für Künstler, ich glaube 200 € oder so bekommen, wenn man irgendeine Art von Content einreicht. Und da haben wir quasi den Echocast, also für die Echonauten, den Echonauten-Podcast oder Videopodcast mal ausprobiert. Und da haben wir die ersten 3 Folgen aufgenommen und so hat es dann quasi angefangen mit dem schon ein bisschen Erfahrung sammeln mit dem Podcast. Aber ich hatte noch nicht wirklich angefangen, für Magic Content zu machen. Ja, und dann fing das dann irgendwie so an, im April 2022, so ein bisschen vorher. Ich hatte schon angefangen, so ein bisschen zu recherchieren, was es für deutsche Podcasts gibt, vor allem für Commander und Magic. Hatte da ursprünglich nicht so viel gefunden und dachte mir, oh, ich hätte vielleicht auch noch so ein paar, sag ich mal, Blickwinkel, die ich auch gerne in den, ja, in den, weiß ich nicht, in den Raum werfen würde, wenn ich mal selber einen Podcast hätte, ein paar andere Ansichten noch mit reinbringen. Ja, und dann hatte ich das so ein bisschen entwickelt. Ich hatte dann mit Tobi, der war ja auch schon Gast, dann überlegt, zusammen das direkt zu starten. Und habe dann aber gemerkt, erstmal haben wir nach einem Namen gesucht. Das war dann relativ, sag ich mal, schnell erledigt, weil ich hatte relativ viele Vorschläge gehabt und einer hat ihm auch gefallen. Und ich hatte überlegt, so manche Magic-Karten ins Deutsche zu übersetzen. Und eine davon war eben Mana Drain, eine Karte, die wir beide eigentlich ziemlich cool finden. Und hatte gedacht, naja, dann schauen wir Mana Entzug, wäre doch eigentlich auch ein ganz guter Name und haben das dann eben halt auch gemacht. Das war auf jeden Fall so ein bisschen dann die Idee dahinter. Und ich hatte dann auch schon ein bisschen, das zeige ich jetzt mal hier im Podcast, eher nur physisch, für alle anderen, ja, kann ich es schwer sagen, hatte ich dann schon ein paar Ideen gehabt. Ich habe nämlich schon ein bisschen gezeichnet und überlegt, wie das Logo aussehen könnte und vielleicht erkennt man so ein bisschen die Hand von Mana Entzug, das war schon, die Idee war schon relativ fix und hier der Creator Hoof Behemoth, der in ein blaues Mana-Symbol reingezogen wird, das waren so die beiden Ideen. Am Ende wisst ihr ja, was aus der Idee geworden ist, denn, naja, ihr habt ja gesehen, wie das Logo ausschaut inzwischen. Deswegen ist so ein Mischmasch aus beidem eigentlich dann geworden. Genau. Und dann habe ich halt alle möglichen Accounts schon mal erstellt im April letzten Jahres. Das war dann YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Instagram übrigens total problematisch, denn ich hatte den Account erstellt mit der manaentzug@gmail.com Adresse. Und als ich dann anfangen wollte, später, dazu komme ich noch, war dann der Account gelöscht oder gesperrt oder keine Ahnung was, weil ich mich nie eingeloggt hatte. Deswegen heißt auch mein Kürzel bei Mana Entzug, bei Instagram muss es sein, genau. Nicht Mana, @Mana Entzug, sondern @Mana Entzug Podcast, weil ich ja eben, @Mana Entzug war weg, weil ich hatte, mein Account war gesperrt, aber ich konnte nicht mehr drauf zugreifen. Ziemlich blöd gelaufen. Ich habe das Ganze dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Es war relativ viel los. Ich habe ja, wie ich schon vorhin erwähnt habe, eine Band. Und im September 2022 hatten wir eben auf einer Hochzeit einen Gig ausstehend und habe mich dann eher darauf fokussiert, ne? Weil für eine Hochzeit 40 Lieder einstudieren, wir hatten 2 neue Bandmitglieder, die mussten dann auch quasi alle Lieder von neu lernen und ich dann auch manche andere. Und dann war einfach nicht viel Zeit gewesen. Und dann kam der September, die Hochzeit ist gut gelaufen, wir haben dort unseren Gig gehabt und danach dachte ich mir, komm, jetzt lege ich mal los, jetzt muss ich mal anfangen und habe erstmal angefangen zu schauen, wo ich denn das Ganze machen lassen kann, weil ich bin vielleicht nicht der Schlechteste, was so Illustrator, Photoshop angeht, aber es gibt Leute, die können das viel besser und auch viel schneller als ich. Und ich mache zwar auch Musik, aber es gibt Leute, die machen das halt irgendwie so mehr oder weniger hauptberuflich dann auf bestimmten Plattformen. Die Plattform heißt Fiverr. Und da habe ich mir dann eben im Prinzip dann diese beiden Logos, die ich eben gezeigt habe, geschickt und halt, wie ich es mir ungefähr vorstelle. Und dann halt noch jemanden beauftragt für einen Jingle, den ihr quasi immer anfangs der Podcast-Folge und am Ende der Podcast-Folge hört. Genau. Und dann kam die allererste Folge raus, genau heute vor einem Jahr, also am 28. Oktober 2022, die 10 besten Karten aus Unfinity. Lustigerweise hat mir diese Folge sehr viel Kopfschmerzen bereitet anfangs, weil ich mich damals mit Premiere Pro, das ist das Videoschnittprogramm, mit dem ich arbeite, nicht so gut auskannte. Witzigerweise, nur kurz erwähnt, ich wusste nicht, dass man seine Grafikkarte zum Rendern, also zum Exportieren des Videos einstellen muss über eine Config-Datei, die man in den Program-Files schreiben muss. Also eine Datei, wo man einfach nur den Namen der Grafikkarte einträgt und dann kann man im Programm die Grafikkarte auswählen zum Rendern. Total gaga. Also das verstehe ich bis heute nicht, warum man nicht einfach das irgendwie anders gelöst hat. Da bin ich dann von 11 Stunden Rendern auf eine Stunde runtergekommen und ja, ich habe einige Sachen gelernt bis dahin und das war auf jeden Fall ein sehr schöner Weg. Jetzt möchte ich da ein bisschen darauf eingehen, wie es heute ausschaut. Jetzt werde ich ein bisschen mit Zahlen jonglieren, ein bisschen was erzählen, wie es aktuell so aussieht Und danach gehe ich so ein bisschen auf den Plan ein, wie es vielleicht zukünftig dann wird und was ich noch vorhab. Also Podcast-Plattform technisch, also quasi auf Google Podcasts, was es glaube ich noch gibt, aber nicht mehr so lange, Apple Podcasts, Spotify und so weiter und so fort, habe ich ins Stand heute 53 Podcast-Folgen aufgenommen, editiert und veröffentlicht. Mein Ziel war es, wenn es geht, keine einzige Woche ausfallen zu lassen. Und was soll ich sagen? Ich habe es geschafft. Und irgendwie bin ich auch ein bisschen stolz darauf, dass ich jede einzelne Woche ohne Ausnahme, egal ob Ferien, Urlaub oder sonst was war, geschafft habe, eine Podcast-Folge hochzuladen. Natürlich muss man auch sagen, wenn wöchentlich was rauskommen muss, kann auch ein bisschen die Qualität leiden. Man kann jetzt nicht irgendwie ewig lang an einem Video feilen und rumeditieren. Es muss halt raus. Das heißt, es gibt immer noch Verbesserungsbedarf, das ist mir bewusst. Aber ich bin auf jeden Fall stolz darauf, dass ich jede Woche eine Folge rausgebracht habe. Und da wollte ich ein bisschen in Statistiken reingehen. Und zwar seit dem Erscheinen der ersten Folge gab es 6.328 Downloads der Podcast-Folgen über alle Plattformen hinweg. Das Ganze habe ich bei Let's Cast FM, ein ziemlich cooler Anbieter, der das relativ simpel alles macht. Und die Gesamtzahl der HörerInnen war bei 2.987. Wow, das ist schon extrem viel. Und Downloads aus den Ländern, und das fand ich jetzt besonders lustig, also was heißt nicht besonders lustig, aber ich war überrascht auf jeden Fall. Also die meisten Zuhörer kommen, ja, wie man es auch sich vorstellen kann, aus Deutschland mit 5.579 Downloads, also überwiegende Mehrheit kommt aus Deutschland. Auf Platz 2 ist tatsächlich die Vereinigten Staaten mit 199 Downloads. Dann sage ich mal Hallo an alle Zuhörer aus den Vereinigten Staaten. Österreich sind es 114, finde ich auch sehr cool. Hallo nach Österreich, Grüezi. 87 aus UK, also Großbritannien. Und jetzt auf dem 5. Platz, und da war ich total überrascht, ist Singapur mit 65 Downloads da. Habe ich erstmal nicht schlecht geschaut, als da die Download-Zahlen hochgingen. Auch da erstmal vielen Dank. Es geht noch weiter. Ich werde jetzt nicht die Zahlen vorlesen. Aus der Schweiz, aus Israel, Kroatien, Finnland, Italien, Brasilien, Norwegen, Kanada, Griechenland, Frankreich, Spanien, Schweden, Dänemark, Niederlande, Polen, Türkei, Ägypten, Serbien, Irland, Australien, Mexiko, Guatemala, Argentinien und noch viele mehr. Also am Ende werden die Downloadzahlen relativ gering. Wahrscheinlich hat jemand mal versehentlich reingehört. Das ist jetzt meine Vermutung. Aber wenn nicht, dann sage ich nochmal Hallo an alle Nationalitäten. Also es scheint ja doch fast so ein bisschen international zu sein, die Zuhörerschaft, was mich also sehr, sehr freut. Und dann würde ich gerne auf die besten 5 Folgen eingehen, bis zum Zeitpunkt, wo ich eben halt dann die Zahlen entnommen habe. Und ich bin überrascht, weil es hat sich erst von den letzten, sage ich mal, paar Wochen erst verändert eigentlich, weil vorher war es so, dass relativ alte Folgen relativ hohe Downloadzahlen hatten und die neuen immer schwer hinterherkamen, aber vor 2 Monaten oder so hat es so einen kleinen Kipppunkt gegeben und seitdem sind halt auch neue Folgen sehr erfolgreich. Und zwar die 42. Mana-Entzugsfolge, wo eben Matze von Commander Amateur Gast war, also warum Commander das beste Magic-Format ist, hat 169 Downloads. Dann die viertmeist gedownloadete Folge hat genau gleich viele, und zwar das war die mit Ove, also die 50. Mana-Anzugsfolge, wie geht Pregame in Commander? Dann die erste, also Quatsch, die auf Platz 3 ist die allererste Mana-Anzugsfolge, da bin ich sowieso überrascht, weil nämlich, wie ich die hochgeladen habe, gab es irgendwie 30, 40, 50 Downloads, also ich habe 50 Downloads insgesamt für die erste Folge von einem ganz unbekannten Podcast, ich hatte noch nirgends Werbung gemacht, waren sehr viele bei Google Podcasts gewesen, was mich total überrascht hat. Und das ist eben die erste Folge mit die Top 10 Karten aus Unfinity. Und das hat 175 Downloads. Und dann auf Platz 2 ist die Folge 45 mit Tobi. Das waren die 10 besten Karten aus Wildnis von Eldraine für Commander. Mit 181 Downloads. Und die erfolgreichste Folge bis dato ist die mit Jan Basler. Also wo wir drüber gesprochen haben, wie gut sind alle Multiplayer-Mechaniken in Commander. Mit 195 Downloads. Wow. Also ich sehe auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Trend. Ich sollte deutlich häufiger noch Gäste einladen. Habe jetzt in den letzten 2 Folgen, glaube ich, keine dabei gehabt. Habe auf jeden Fall aber trotzdem vor, wieder Gäste einzuladen. Auch wieder Bekannte, mal auch mal neue. Muss ich mal schauen, wie es dann auch immer zeitlich passt. Weil ich muss ja auch immer, weil die Folgen mit Gast sind meistens länger. Das heißt, für mich auch ist es mehr Arbeit in der Videobearbeitung im Nachhinein. Aber es macht mir ja trotzdem Spaß. Von daher werde ich es auf jeden Fall noch in Zukunft häufiger wahrscheinlich Leute einladen. Die Laufzeit, das fand ich noch ganz spannend, aller Podcast-Folgen insgesamt, also die 53 Folgen, sind 1 Tag und 10 Stunden. Also wenn ihr mal 1 Tag und 10 Stunden Zeit habt, könnt ihr euch komplett Mana-Entzug durchhören. Genau, und dann gehe ich noch ein bisschen weiter ein auf die Plattform Spotify. Und zwar hatte ich da nämlich 112 Follower. Und zum Zeitpunkt, wo ich es eben aufgenommen habe, und 22 Kommentare. Und ich finde es super, dass es 22 Kommentare jetzt schon gibt. Wie gesagt, ich finde es einfach klasse, dass die Kommentare da reinkommen. Ich weiß, die sind schwierig zu lesen und man kann nicht wirklich eine Diskussion führen über die Plattform, aber es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Genau. Und wo manche vielleicht eher mehr Wert drauflegen, mir ist das eigentlich nicht ganz so wichtig, deswegen habe ich es auch noch nicht wirklich oft erwähnt. Es gibt 20 Bewertungen bei Spotify von Mannanzug und der Durchschnitt ist bei 5,0. Erstmal vielen lieben Dank für diese tollen Bewertungen. Ich freue mich da mega drüber. Tatsächlich, wie soll ich sagen, freut es mich viel, viel mehr, wenn Leute kommentieren und ich darauf eingehen kann, dass eine Podcast einbauen kann. Außerdem finde ich es immer viel, viel interessanter, dann noch zu wissen, was die anderen dazu denken. Dennoch freue ich mich extrem über diese tollen Bewertungen. Vielen, vielen lieben Dank. Und auf Apple Podcasts gab es bis jetzt 7 Bewertungen. Da kann man auch Kommentare schreiben für die Bewertungen. Habe ich jetzt bisher keine bekommen, aber einen Schnitt von 5,0 auch. Also vielen lieben Dank für diese tollen Bewertungen. Freut mich sehr. Aber ich habe das bisher noch nie wirklich angesprochen, weil, wie gesagt, die Interaktion mit euch finde ich viel, 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 viel wertvoller für mich persönlich jetzt als eine Bewertung auf dem Podcast. Aber trotzdem vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema, sage ich mal, für mich so ein bisschen auch. Ich wollte ja im Prinzip von Anfang an, dass es eine visuelle Komponente hat. Also im Prinzip, ich finde es immer schwierig manchmal, den Leuten einfach nur zuzuhören, wie sie irgendwelche Karten vorstellen oder über irgendwelche Mechaniken reden, als wenn man es auf einem Video eben sehen kann. Und deswegen war es für mich wichtig, dass ich auch gleichzeitig auch einen Videopodcast draus mache. Und deswegen habe ich ja YouTube gestartet und da ist vom Zeitpunkt heute 583 Abonnenten. Und ich bin inzwischen auch YouTube-Partner, also ich kann jetzt quasi monetarisieren. Ich habe sogar eine Monetarisierungsstufe eingeschaltet, aber ehrlich gesagt habe ich das auch bis jetzt noch nicht wirklich promoted, also Werbung dafür gemacht. Also man kann Videos eine Art Trinkgeld geben, das nennt sich Thanks oder so. Und da kann man den Content-Creator direkt unterstützen. Müsst ihr nicht, also wenn ihr Bock drauf habt, aber ich habe es jetzt einfach mal angemacht, um es mal zu testen. Aber wirklich also mit Werbung, sag ich mal, monetarisieren, also dafür auch Einnahmen generieren können, geht halt erst mit 1000 Abonnenten. Das ist noch ein bisschen hin auf jeden Fall, aber auf jeden Fall 583 Abonnenten, finde ich total krass. Man muss sich mal vorstellen, ein Raum mit 583 Leuten, die mir zuhören, Wahnsinn. Also kann ich mir gar nicht vorstellen. Also es ist sehr, sehr krass. Und ich habe inzwischen 172 Videos auf YouTube veröffentlicht, relativ viel schon. 71 davon waren diese Großformat-Videos, also diese, wie ihr es jetzt schauen würdet, wenn ihr zuschaut, wenn ihr jetzt zuhört, die 16:9 Format sind, die halt die Podcast-Folgen, manche andere Videos wie Openings und so. Dann noch 95 Shorts. Und Shorts haben teilweise krasse Aufrufzahlen. Erst vor kurzem habe ich ein Opening von Commander Masters editiert und einfach hochgeladen. Also ich habe nichts anders gemacht eigentlich als in anderen Openings. Ich habe ja keinen Einfluss darauf, was für Karten in den Boostern sind. Ich glaube, in dem war, glaube ich, Ulamog drin. Und das hat auf einmal 5780 Aufrufe. Das ist jetzt das Video auf YouTube mit den meisten Aufrufen bei mir. Okay, war ich ein bisschen überrascht. Und bis jetzt gab es schon 6 Livestreams auf YouTube und davon wird es natürlich auch noch mehr geben, wahrscheinlich fast wöchentlich, würde ich sagen. Und deswegen habe ich Aufrufe generieren können, seitdem der YouTube-Kanal erstellt ist, beziehungsweise seit Mana-Einzug quasi dann Videos da schon bereitgestellt hat, von 92.305. Das ist eine wilde Zahl, aber wie gesagt, ich glaube, davon kommt locker die Hälfte von den Shorts mit rein oder noch ein bisschen mehr. Also die Shorts machen sehr, sehr viele Aufrufe, aber dafür ist die Watchtime, also die Abspieldauer, deutlich geringer. Aber die Wiedergabezeit auf YouTube beträgt insgesamt mit allem drum und dran 4.614 Stunden. Oh, das ist schon ziemlich viel. Da könnte man 192 Tage fast komplett nur Videos schauen und müsste keine Pause zwischendurch machen. Das wäre schon krass. Also, wow, wie viel ihr da geschaut habt, hat mich sehr, sehr beeindruckt und finde ich auch sehr, sehr cool. Aber was ist denn jetzt eigentlich, was sind die 5 erfolgreichsten Videos auf YouTube? Das wäre doch auch mal interessant zu sehen, weil das unterscheidet sich ziemlich stark von dem, was auf den Podcast-Plattformen am meisten geschaut oder beziehungsweise dann gehört wurde. Und zwar das 5. erfolgreichste Video ist, wie baut man ein Commander-Deck? Das war die 10. Mana-Einzugsfolge. Hat über 1009 Aufrufe mit einer Wiedergabezeit von 133,1 Stunden. Das ist schon ordentlich, zumal das ja auch so ein universelles Thema ist. Das wird, glaube ich, nie richtig alt. Also ich meine, wenn man jetzt über Deck, wie man ein Deck baut, da bleibt ja vieles gleich. Manchmal ändert sich vielleicht ein bisschen, man spielt inzwischen weniger Länder oder mehr Removal oder was auch immer, aber es bleibt ja immer ungefähr gleich. Deswegen wundert es mich jetzt nicht unbedingt, aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann die viertmeistgehörte Folge. Geschaute Folge auf YouTube, sorry, ist die Ab wann hört Casual Commander auf? Das war Mana-Einzug Folge 20 und hatte 1094 Aufrufe und eine Wiedergabezeit von 150,8 Stunden, was schon echt lange ist. Und als nächstes kommen zwei Openings, also die dritt- und zweitmeistgeschaute Folge sind zwei, einmal Commander Masters hatte ich zwei Collector-Boxes aufgemacht, mit 1188 Aufrufen und 161,7 Stunden. Und die zweite Folge ist eben, also die zweiterfolgreichste ist eben das mit dem Lord of the Rings, also der Herr der Ringe Collector Box Opening. Hatte ich einfach einen guten Zeitpunkt erwischt. Ich weiß nicht genau, warum jetzt das ausgerechnet so gut ist, weil ich hatte dann direkt danach, also ich glaube eine Woche danach oder so, noch einen Community Box Opening gemacht und da war es halt irgendwie, weiß ich nicht, 300 oder 400, ich weiß nicht genau, was da mit reinspielt. Und das ist mit Abstand erfolgreichste Video und das kriegt immer noch Aufrufe. Da geht die Kurve wirklich so linear nach oben. Was die Aufrufzahlen angeht, ist immer noch die dritte Podcast-Folge auf YouTube. Und zwar geht es darum halt eben, wie organisiere ich meine Magic-Sammlung. Mit 2202 Aufrufen und einer Wiedergabezeit von 223,1 Stunden. Also Wahnsinn. Ich habe jetzt auch letztens wieder ein bisschen was geändert bei der Sortierung für die seltenen Karten, weil die so ein bisschen überall rumgeflogen sind und vielleicht mache ich dazu mal ein bisschen was. Ob ich das als Podcast-Folge mache, wage ich mal zu bezweifeln, weil die kamen nämlich auf den Podcast-Plattformen nicht so unheimlich toll an, ehrlich gesagt, weil es halt eben eher auch eine visuelle Komponente hat, natürlich. Und als letztes habe ich halt noch andere Social-Media-Accounts, die ich halt erstellt habe. Ich habe einen TikTok-Account erstellt für Mana-Entzug, der inzwischen 105 Follower hat. Ich mache da aber nicht so viel, ehrlich gesagt. Da stehen auch mit den Likes dabei, 1343 Likes. Ich gebe darauf jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt. Aber das beste Video hat über 15.000 Aufrufe mit einer Gesamtspielzeit von 58 Stunden, 41 Minuten und 24 Sekunden. Leco Mio Blanco. Das ist ja richtig krass, denn das waren im Prinzip nur Remixes von YouTube Openings. Also ich habe ja diese 16:9 Format Boosterbox Openings und da kann man quasi mit einer Funktion von YouTube einfach einen Remix machen, was in 9:16 Format im Prinzip ein Video rausschneidet und dann auf YouTube veröffentlicht. Das kann man wiederum runterladen und die habe ich halt auf TikTok hochgeladen, überwiegend. Das heißt, ich habe da eigentlich nicht viel Arbeit mit gehabt und dann kriege ich das einfach random 15.000 Aufrufe. Wow, voll krass. Es wird aber noch besser. Bei Instagram inzwischen habe ich 439 Follower mit Mana-Entzug. Und das beste Video, also Reels heißt es dort, hat 28.205 Aufrufe mit einer Wiedergabedauer von 129 Stunden, 38 Minuten und 26 Sekunden. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind ja nur 60-Sekunden-Videos. Das ist ja, also ich finde es richtig absurd, ich finde es cool, aber ich verstehe es nicht ganz, warum manche dann auf einmal, ein Video hat irgendwie 5 Aufrufe, das nächste hat 10.000. Das ist, muss man nicht alles verstehen. Auf Twitter oder beziehungsweise X, wie es inzwischen heißt, sind es 79 Follower und auf Blue Sky, was jetzt ganz, ganz neu ist, so ähnlich wie Twitter, wie X, sorry, 19 Follower und auf Facebook sind 25 Follower. Jetzt habt ihr also mal alle möglichen Zahlen gehört, die habe ich jetzt um die Ohren geschlagen. Jetzt komme ich mal zu meinem Plan für die Zukunft. Erstmal wird sich jetzt nicht allzu viel ändern. Also ich habe auf jeden Fall vor, weiter wöchentlich die Folgen rauszubringen. Ich will auch immerhin noch versuchen, keine Woche ausfallen zu lassen, also quasi wirklich meine Streak weiterzubehalten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, irgendwann wird es mich mal so da niederlegen, dass ich dann wirklich eine Woche nichts editieren, nichts aufnehmen und nichts machen kann. Aber bis jetzt hat es immer ganz gut geklappt. Und ich habe auch vor, mehr Folgen im nächsten Jahr Gäste dabei zu haben. Ich versuche es zumindest. Wenn ihr auf YouTube schaut, seht ihr, dass ich quasi immer auch mich selber zeige inzwischen. Für die Leute, die nur Spotify hören, die sehen das halt nicht. Aber da geht ja auch noch mal ein bisschen Arbeit mit rein, wenn jetzt auch ein Gast kommt. Aber ich versuche es trotzdem auf jeden Fall hinzubekommen. Und ich will natürlich stetig den Content verbessern. Also ich will vielleicht noch die Audioqualität ein bisschen verbessern. Ich will vielleicht noch bessere Animationen in YouTube reinbringen. Ja, ich will versuchen, vielleicht noch anderen Content, also neue Formate auszuprobieren. Also ich habe auch so eine Idee für, für YouTube, also als Video einfach nur, jetzt nicht als Podcast, was ich dann noch machen könnte. Und das soll mir eigentlich für mein Hauptziel fürs nächste Jahr eigentlich dann das Ganze bereiten. Ich will versuchen, auf 1000 Abonnenten auf YouTube zu kommen. Also das wäre so ein bisschen mein Ziel, mein nächstes Ziel, sag ich mal. Ich glaube, da gibt es kein Endziel, aber fürs nächste Jahr will ich es zumindest probieren zu schaffen. Und dann kann ich bei 1000 Abonnenten auch durch Werbung eben auch Geld verdienen, also monetarisieren. Und mein Ziel ist eigentlich hauptsächlich die Kosten für den Podcast. Also das sind ja, ich zahle quasi monatliche Kosten bei Let's Cast FM, quasi als Podcast-Plattform. Und wenn ich die damit schon mal finanzieren könnte, dann wäre das schon mal, dann hätte ich schon mal, wäre ich schon mal stolz drauf, weil das irgendwie halt klappen würde. Und was ich auf jeden Fall auch noch vorhabe, ist, mehr von euch vielleicht mal zu treffen. Also wenn ihr die Folge jetzt hört, ist im Wochenende darauf, also jetzt nicht am, also am 10., am 11., 12., 11., ist ja die Command-Con in Fürth. Da hoffe ich auch schon, vielleicht ein paar Hörer oder Zuschauer oder Zuschauerinnen oder Hörerinnen zu treffen und Commander zu spielen auf jeden Fall. Und ich will nächstes Jahr definitiv, und da versuche ich es wirklich zu schaffen, wieder aufs Command-Fest zu gehen nach Frankfurt, wenn es dort wieder stattfindet, weil es einfach ein super tolles Event ist. Man trifft nicht nur Content-Creator, man trifft auch alle möglichen Leute. Es ist super spaßig. Ich habe da auch jemanden in Real Life zum ersten Mal getroffen, den ich nur online kannte und mit dem wir auch Commander gespielt haben und so. Es war auf jeden Fall super cool. Und das ist auch so ein bisschen mein Ziel, dass ich so, also auf jeden Fall auf die Command-Con dieses Jahr, nächstes Jahr auf Command-Fest und dann schauen wir mal, was es vielleicht noch für Möglichkeiten gibt, wo ich hingehe, weil, wie gesagt, auf irgendwelche Events, wo irgendwelche Qualifier sind, da werde ich wahrscheinlich nicht hingehen, also wenn das irgendwelche Turniere sind für Modern oder für Vintage oder für Legacy oder weiß ich nicht, was es für alles für Turniere gibt, da wird man mich wahrscheinlich nicht anfinden, weil ich eben diese Formate halt nicht so wirklich kompetitiv spiele, aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit und das will ich auch verstärken. So, und zur letzten Folge habe ich ja noch gesagt, dass wenn jemand Lust hat, mir irgendwas zuzuschicken, als zum Geburtstag von Malereinzug, kann man das gerne tun und ich würde das dann abspielen und es ist tatsächlich was eingekommen, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und zwar hat Robin aka Yugi Socke hat mir Geburtstagsgrüße geschickt und da wollen wir jetzt erstmal zusammen reinhören.
Ein Jahr Mana-Entzug-Podcast. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. Jakob, du hast es geschafft. Ein Jahr hast du durchgehalten und jetzt geht's nur noch weiter nach oben. Ich freue mich schon drauf. Aber hey, mal kurz eine Frage. Fühlt man sich da nicht so ein bisschen ausgelaugt so? Ich meine, ein Jahr lang Mana-Entzug? Das muss schon schlauchen, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall, ich freue mich auf die nächsten Jahre. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Und ich freue mich auf dich natürlich. Dich zu sehen, dich zu hören und deine Gedanken. Also in diesem Sinne nochmal vielen Dank für deinen Podcast und herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus.
Ja, vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und du hast mir die Frage gestellt, fühlt man sich da ein bisschen ausgelaugt? Und ja, ich muss zugeben, zu manchen Zeiten fühlt man sich auf jeden Fall ausgelaugt. Also wenn es dann auch hart auf hart kommt, im Sinne von, ich mache mir mehr Arbeit, als ich müsste. Beispielsweise, ich bekomme Boosterboxen und die will ich aufmachen, die editiere ich. Und es kommt noch was anderes dazu, ich denke mir was Neues aus, da mache ich mir selber unnötig viel Stress, aber es macht halt auch Spaß, aber es laugt auch aus. Also ich brauche da manchmal auch wirklich einen Tag, wo ich irgendwie nichts machen kann, wobei es eigentlich sehr, sehr wenig Tage gibt, wo ich nichts für Malanzug-Podcast mache. Selbst wenn ich dann irgendwie nur ein bisschen am Instagram irgendwo antworte oder bei Twitter oder so oder bei X, so rum, dann ist immer irgendwas. Also ich bin eigentlich jeden Tag irgendwie ein bisschen da am dafür tun. Falls es euch interessiert, ihr könnt Robin bzw. Yugi Socke hat auch einen Podcast und da war ich zu Gast. Und falls euch das mal interessiert, da haben wir über Commander gesprochen und da könnt ihr gerne mal reinhören oder reinschauen. Ich werde auf jeden Fall mal das Video in der Videobeschreibung oder in den Shownotes von der Podcast-Folge mal mit reinpacken. Dann habt ihr Fragen gestellt. Ich habe ja nach Fragen Fragen und Antworten wollte ich jetzt das Segment nennen, aber auf jeden Fall habe ich ein bisschen rumgefragt auf verschiedensten Plattformen. Habt ihr Fragen, die ich in dieser Folge beantworten kann, falls euch irgendwas interessiert? Und es kamen viele Fragen rein. Das heißt, es wird jetzt ein relativ langes Segment Fragen und Antworten. Und anfangen möchte ich mit, was war dein Beweggrund, damit anzufangen, also mit dem Mana-Anzug-Podcast? Und das ist ganz einfach, ich war neugierig darauf, kann ich das durchhalten, und ich hatte halt unheimlich Bock drauf. Also das waren eigentlich so die Hauptpunkte, warum ich da überhaupt angefangen habe. Und was ist deine Motivation weiterzumachen, war die nächste Frage, und ich sage einfach ihr. Also wenn ich keine Zuhörer hätte, mit denen ich interagieren kann, keine Zuschauer oder Zuschauerinnen, die einfach mir Kommentare schreiben, auf die ich auch eingehen könnte, dann wäre das Ganze nur halb so spaßig. Und dadurch, dass ich auch so ein bisschen merke, dass Leute auch Bock drauf haben und ein bisschen interagieren, macht das mir unheimlich viel Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Also nur für mich, ich habe auch sehr viel gelernt, das muss ich dazu sagen, ganze Videoeditierung, Audioeditierung und alles Mögliche. Aber trotzdem, ohne die Interaktion mit den Zuhörern und Zuhörerinnen wäre das wahrscheinlich nichts für mich. Und dann kam als nächste Frage, was bedeutet für dich der Begriff Content Creator? Das ist eine sehr gute Frage. Also ein Content Creator ist für mich jemand, der in irgendeiner Art Content created. Spaß. Für mich ist jeder Content Creator, der in irgendeiner Art Beiträge erstellt und damit Leute unterhält, lehrt oder informiert. Und das ist komplett plattformunabhängig. Also ob jemand auf Instagram coole Posts macht und informiert, ob jemand auf YouTube irgendwelche Videos macht, ob jemand auf Twitter tolle Threads macht, da kann man ja auch viel lernen und so. Das sind für mich alles Content Creator. Alle, die irgendwie sich Zeit nehmen, um irgendwas darzustellen, um irgendwas zu zeigen, um uns zu unterhalten, das ist für mich alles Content auf jeden Fall. Oder ein Content Creator. Und eine weitere Frage, wie gehst du mit dem Fame, der dadurch kommt, um? Und ich fühle mich absolut null Fame. Also ja, ich weiß, ich habe viele Zuhörer inzwischen und Zuhörerinnen, aber ich kriege davon ja nichts mit. Ich spreche ja in eine Webcam rein und ein Mikrofon. Deswegen kann ich davon jetzt nicht viel sagen. Ich habe viel Interaktion mit vielen verschiedenen Leuten, die kommentieren und so. Das ist auf jeden Fall super toll. Aber ich fühle mich deswegen nicht wirklich berühmt. Kann ich jetzt nicht sagen. Also das ist irgendwie so, ja, fühle ich jetzt mich selber nicht so, aber vielleicht ändert sich das, keine Ahnung, mal schauen. Dann war eine Frage, hast du eine regelmäßige Playgroup? Und regelmäßig müsste man erstmal für mich definieren. Also wenn ich einmal im Jahr zu Weihnachten mit der einen Playgroup aus der Heimat spiele, ist es ja auch regelmäßig. Dann habe ich da schon mal eine. Dann geht es noch weiter. Früher hatte ich mit Tobi, der ja auch schon im Podcast als Gast dabei war, eine regelmäßige Playgroup quasi, wo wir uns getroffen haben. Und seit Corona im Prinzip über Spelltable spielen wir quasi jede Woche, jeden Dienstag. Das heißt, wenn ihr Lust habt, auch mal dienstags mit Spelltable zu spielen, ich livestreame inzwischen ja auch, kommt auf den Discord. Der steht in der Videobeschreibung oder eben in den Shownotes von der Podcast-Folge oder auch vom Podcast selber. Und ansonsten habe ich noch eine Spielrunde mit ehemaligen Arbeitskollegen, die ist aber nur, würde ich sagen, ein bis zweimal im Jahr inzwischen. Also es ist relativ wenig geworden. Also sagen wir zweimal im Jahr. Das schätze ich mal ungefähr so ein Dreh. Aber ist auf jeden Fall auch immer sehr cool. Und das sind so die regelmäßigen Playgroups, die ich habe. Dann haben sich deine Decks und dein Spielstil geändert, seitdem du Content machst. Und ich würde sagen, mein Spielstil hat sich nicht großartig geändert. Aber in der Zeit davor sehr stark. Also ich habe angefangen mit Magic so 2018 rum. Und auch direkt mit Commander und mit dem Channel oder also mit Content Creating habe ich ja erst angefangen 2022. Da liegen ja schon mal 4 Jahre dazwischen. Und ich habe auf jeden Fall da sehr, sehr viel geändert. Ne? Ich habe viele Sachen ausprobiert, habe gemerkt, die gefallen mir nicht oder was auch immer. Inzwischen weiß ich schon relativ gut, was mir gefällt und was nicht. Deswegen bleiben manche Deckideen ewig lang in der Schublade und andere werden sofort umgesetzt. Dann als nächstes wurde ich gefragt, was war deine schönste Begebenheit, die du als Content Creator erlebt hast? Und ich muss sagen, die schönste Begebenheit ist der Austausch mit der Community. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gemeint, wenn ihr nicht wärt, dann würde ich das wahrscheinlich nicht so wirklich durchziehen können, weil das motiviert mich halt unheimlich, wenn Leute kommentieren, darauf kann ich eingehen, dann wird vielleicht nochmal darauf kommentiert, dann kann ich nochmal darauf eingehen. Das macht einfach Spaß, diese Interaktion. Und deswegen ist es eigentlich so die schönste Begebenheit für mich auf jeden Fall. Dann gab es auch schlechte Erfahrungen. Und ja, die gab es, aber die sind sehr, sehr wenig gewesen im Vergleich. Also jetzt auf ein Jahr gerechnet, es gab vereinzelt Kommentare, die ich ziemlich daneben fand, auf YouTube eigentlich nur. Aber ich meine, das gehört halt dazu, darüber muss man stehen. Und ich denke, ansonsten war eigentlich nicht viel an Negativität dabei. Und das ist eigentlich so das, was mich ein bisschen, also ich liebe konstruktive Kritik. Wenn jemand wirklich dann sagen, benennen kann, also das fand ich nicht gut, weil das und das und das und das halt auch, sag ich mal, nicht unbedingt nett schreibt, aber zumindest halt konstruktiv schreibt, Aber es gab halt auch ein paar Kommentare, die wirklich über die Linie hinausgeschossen sind, über die Ziellinie, und das gefällt mir nicht. Ich kann aber damit umgehen, zumindest mit den Sachen, die ich bis jetzt bekommen habe, sagen wir es mal so. Dann wurde ich gefragt, gibt es Commander-Runden, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Und ja, die gibt es. Und ja, das erste Mal, als ich mein Broodyclad-Deck so richtig zum Eskalieren gebracht habe, und zwar mit der Sharding-Sphinx, ich glaube Splitter-Sphinx auf Deutsch, ich weiß gar nicht genau, da hatte ich dann mal 144 Thopter, glaube ich, draußen liegen gehabt oder so. Das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, was geht hier ab? Ne? Danach wurde geboardwiped, dann war alles wieder weg. Aber das waren so die bisschen die Erfahrungen. Oder ich habe eine andere Erfahrung, wo beispielsweise ausgemacht worden ist, der ganze Tisch, dass ich rausgenommen werde, und der eine Spieler direkt vor mir kam, der sollte mich dann rausnehmen auch, hätte es auch machen können, und topdeckt einen Board-Vibe und ist so geflasht davon, spielt den aus, der stellt alles und ich überlebe, und alle so, hey, du wolltest doch gerade einen Jakob umbringen, und er dann so, was, wie, jetzt, ach stimmt, ah nein, und alle haben gelacht. Also ja, ich finde solche Momente einfach total witzig. Auch wenn man vielleicht nicht seinen Deal eingehalten hat, aber sowas, finde ich zumindest, bleibt im Kopf drin, solche Sachen, und das ist auf jeden Fall, was Spaß macht. Dann wurde ich gefragt, was hast du als Ziele mit Mana-Entzug, beziehungsweise wurde ich auch noch gefragt, wo willst du mit dem Podcast in Zukunft hin? Und das ist eine gute Frage. Ich würde halt gerne es irgendwann schaffen, dass ich Mana-Entzug von den monatlichen Kosten her refinanzieren würde, also die Podcasts. Ausgaben für die Podcast-Plattform, dass alles hochgeladen wird und so weiter. Das wäre eigentlich schon ziemlich gut. Mein ursprüngliches Ziel war eigentlich, wie ich angefangen habe, auch, dass ich zumindest so viel Zuschauerstunden habe, also dass Leute die Folgen zum Beispiel so lange schauen, insgesamt hochgerechnet, dass ich quasi weniger Zeit zum ganzen Erstellen der Folge gebraucht habe, als es angeschaut worden ist. Das war mein ursprüngliches Ziel. Das hat sich dann aber relativ schnell, also vor allem mit der dritten Podcast-Folge, relativ schnell erfüllt. Aber was auch immer kommt, ich hätte halt Bock, dass das Ganze ein bisschen mehr als ein Hobby wird. Aber das ist noch so in der Zukunft, das weiß ich nicht genau. Also mein erstes Ziel ist erstmal, YouTube-Partner auch bei 1000 Abonnenten zu sein. Und dann schaue ich weiter. Das kommt alles nach und nach, ja. Dann wurde ich gefragt, Mettwürstchen oder Schokolade bei der Deckplanung? Und ich sage, weder noch. Computer, Scryfall und Moxfield. So brauche ich meine Decks. Ja, dann wurde ich gefragt, und das ist eine sehr gute Frage, hast du Neid gegenüber größeren Creatoren? Spannende Frage. Also ich schaue eher zu größeren Creatoren auf. Es gibt einen Punkt, wo ich vielleicht ein bisschen neidisch bin, ist, wenn Leute, dann andere Content Creators, so Goodies-Stuff bekommen von Wizards of the Coast. Und dann haben sie da irgendwie Sachen drin. Und da bin ich mir so, oh, ich mache da auch schon ein bisschen was, aber ich weiß nicht mal, ob Wizards of the Coast weiß, dass ich existiere. Wahrscheinlich nicht. Egal. Aber auf jeden Fall, ja, ich meine, es geht auch gar nicht darum, was die an Wert bekommen oder so, sondern es geht einfach darum, dass man halt irgendwie auffällt, dass Wizards weiß, dass man existiert und vielleicht irgendwann mal so eine Art Preview-Karte bekommt oder so. Das wäre schon ziemlich geil. Aber neidisch kann ich ja nicht sein eigentlich, weil die Leute haben ja richtig viel Zeit reingesteckt, machen das schon jahrelang. Also ich mache es jetzt erst seit einem Jahr, aber die Leute, die dann bestimmte Sachen bekommen, machen das vielleicht schon 2, 3, 4, 5 oder Jahre oder noch länger. Und machen auch sehr guten Content, von daher kann ich da eigentlich gar nicht neidisch sein. Aber wie gesagt, bei diesen Goodies, die sie manchmal von Wizards of the Coast posten, denke ich mir so, ich mache doch auch was. Naja, egal. Dann als nächste Frage, One Sleeve, Double Sleeve, Triple Sleeve oder muss die ganze Welt mal gesleeved werden? Und am besten die ganze Welt sleeven. Nein, ich Double Sleeve eigentlich nur wertvolle Karten. Das wäre für mich dann so ab 1, 2, 3 Euro. Und ansonsten tue ich sie nur einmal sleeven. Reicht eigentlich vollkommen aus. Auch für Pre-Release einmal sleeven. Alles einmal. Dann habe ich zweimal die Frage bekommen, warum hast du dich für den Namen Mana-Entzug und gegen Mana-Brand entschieden? Beziehungsweise, wie bin ich zu Mana-Entzug gekommen? Und ja, Mana-Brand, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber ich befürchte mal, das wäre so ein leichtes Boomer-Ding, wenn ich jetzt anfangen würde mit Mana-Brand. Weil die meisten Neuansteiger würden mich dann dumm anschauen und sagen, was bitte ist Mana-Brand? Für alle, die es nicht wissen, früher war es so, dass wenn man Mana nicht genutzt hat in den Phasen, also wenn man Mana in den Pool hatte und die nicht genutzt hat und die nächste Phase gegangen ist, dann hat man so viel Schaden bekommen, wie viel Mana man eben Pool hatte, und die Mana sind aus dem Pool rausgegangen. Ist heute nicht mehr relevant, aber ich habe mich halt für Mana-Entzug entschieden, weil es halt eben deutsch war, weil ich die Karte mochte und weil ich die Idee schon hatte, so ein bisschen im Kopf mit dem Logo. Dann habe ich noch eins bekommen, Zukunftsplanung für den Channel, aber auch privat. Habe ich jetzt schon quasi mehr oder weniger beantwortet. Ziel ist es halt, auf 1000 Abonnenten zu kommen erstmal. Und privat vielleicht eine bisschen bessere Balance zwischen Freizeit und Erholung und Content createn zu schaffen, weil ja, manchmal muss ich halt ranklotzen, das ist einfach so. Dann wurde ich gefragt, wann fängst du an, bei Card Market zu arbeiten, um deren Seite mal vernünftig zu programmieren? Das fand ich eine sehr lustige Frage. Also ich bin beruflich Softwareentwickler und ich entwickle für Mobile, also für Android in Kotlin oder für iOS in SwiftUI. Hat jetzt mit Webentwicklung nicht so viel zu tun. Also ich meine, entwickeln ist entwickeln, würde man wahrscheinlich sagen, aber es ist doch eine relativ andere Technologie. Und ich wüsste nicht, ob mir das Spaß machen würde. Ich befürchte fast nicht. Außerdem stellt Card Market nicht remote ein und die sitzen in Berlin. Das ist auch noch so ein Punkt und wahrscheinlich müsste ich deutlich höhere Abstriche, was das Gehalt angeht, machen. Deswegen, nope. Machen wir nicht. Dann als nächstes, was machst du länger? Videos mit deiner Band oder mit Mana-Entzug? Hängt das zusammen? Und ich mache definitiv länger Videos mit der Band. Also die Band gibt es eigentlich so im groben Konstellation seit 2017, namentlich seit 2018. Da haben wir auch dann das erste Promo-Video gemacht, das war Anfang 2018. Das ist inzwischen schon wieder offline, weil es ein bisschen outdated ist. Da mache ich das schon deutlich länger. Und das hängt nicht wirklich direkt zusammen. Also ich habe die Magic ist komplett abgekapselt, das Hobby von mir. Und ich sag mal, die Erfahrung, die ich hatte mit den Videos zu erstellen für die Band, hat auf jeden Fall geholfen für mein Projekt von Malanzug. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Dann als nächstes wurde die Frage gestellt, was für ein Setup hast du? Und ich gehe jetzt mal davon aus, alles, was ich nutze, um den Podcast zu machen. Deswegen würde ich sagen, fange ich mal an mit der Hardware, die ich nutze. Also ich habe natürlich offensichtlich einen Computer, sonst geht das Ganze relativ schwierig. Dann habe ich ein Audio-Interface, ein Focusrite Scarlett 2, ein 2i2. Das ist quasi, wo das Podcast-Mikrofon, was ihr sehen könnt, wenn ihr zuschaut, angeschlossen ist. Und das Podcast-Mikrofon ist ein Shure SM7B Podcaster-Mikrofon mit Gelenkarm von Rode. Das habe ich mir alles gebraucht gekauft über eBay Kleinanzeigen. Dachte mir, wenn ich es ausprobieren will, kaufe ich es mir nicht alles neu, weil neu kostet das teilweise 400 bis 500 Euro. Und dann habe ich gemerkt, dass das Audio-Interface ein bisschen wenig Gain hat. Also quasi, dass es dann zu leise war und ich musste es voll aufdrehen, dann hat das irgendwie ein bisschen übersteuert. Deswegen habe ich mir noch einen Cloud-Lifter gekauft und das ist im Prinzip einfach nur, um das Signal zu verstärken vom Mikrofon. Genau, dann habe ich noch ein Ringlicht, das seht ihr jetzt nicht, das habe ich noch da für die Openings plus einen Gelenkarm auch, wo ich das Handy drauf machen kann. Genau, und dann habe ich noch für das Audio-Interface, was ihr auch nicht seht, habe ich noch so In-Ear-Monitoring, sag ich mal. Das nutze ich aber auch für die Band. Das ist ein Shure SE215K dynamischer In-Ear-Hörer. Ich kann die ganzen Sachen mal verlinken in den Shownotes auf jeden Fall. Und ansonsten habe ich noch für manche Openings einen Selfie-Stick. Ja, so einfach geht's. Also Selfie-Stick hinstellen, Kamera rein, auf die Karten richten, Playmat drunter und dann einfach öffnen. So einfach geht der Spaß. Und natürlich eine Webcam, wo ich jetzt gerade reinschaue. Das sind so die Sachen. Und das war jetzt, denke ich mal, so die komplette Hardware, die ich vorgestellt habe. Und dann nutze ich natürlich noch Software. Ich habe mir als Student noch eine Creator Suite von Adobe gekauft. Das war noch so ungefähr die letzte Generation CS6, womit man quasi quasi ohne Abonnement quasi alle Programme kaufen konnte. Und da nutze ich sehr für die Videos, was ihr erzählt, auf jeden Fall Premiere Pro. Ich nutze Photoshop für die ganzen Karten zum Editieren und so, bevor ich sie dann quasi in Premiere Pro importiere, weil mich nerven diese Scryfall-Karten, das sind immer die eckigen, da kriege ich immer die Krätze, wenn ich das sehe, wenn die Karten nicht abgerundet sind, oben und unten, das schaut grauselig aus. Deswegen habe ich das immer in Photoshop extra bearbeitet. Und dann nutze ich noch Illustrator für die Thumbnails. Und ich habe auch schon ein bisschen After Effects genutzt, aber nutze ich eigentlich relativ wenig, ehrlich gesagt. Und fürs Audio nutze ich Studio One. Studio One ist ein Programm eigentlich also für Musiksachen eigentlich. Das habe ich auch dafür ursprünglich gekauft. Aber eignet sich auch vollkommen für eben dieses ganze Projekt hier. Und ich könnte auch Audacity nutzen. Das ist eine Free-Software, die man nutzen kann. Aber ich habe jetzt schon Studio One. Warum soll ich dann das nicht auch gleich dafür nehmen? So, ich hab euch nicht überfahren, aber das sind alles die Sachen, die ich eben nutze für den Podcast. Dann, wieso hast du YouTube als Plattform gewählt? Und ich muss sagen, ich mag YouTube und generell die Möglichkeit, über Video Sachen einfach besser veranschaulich darzustellen. Also ich finde YouTube einfach super. Ich schaue auch selber sehr viele YouTube-Videos. Ich finde es einfach generell sehr, sehr gut. Und für mich war es von Anfang an klar, wenn ich es überhaupt anfange, wenn ich einen Podcast starte, dann muss es auch direkt als Videopodcast kommen. Ich wusste ungefähr, auf was ich mich einlasse, weil ich ja den Podcast mit den Echonauten schon gemacht habe. Aber ja, es ist trotzdem noch deutlich mehr Arbeit, als was ich damals gemacht habe. Dann bist du auf dein Logo gekommen. Wie hast du es erstellt? Das habe ich jetzt quasi schon erklärt vorhin. Also ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie gesagt, diese beiden Skizzen halt gemacht und habe halt gewusst, das heißt Mana-Entzug und habe das mir bei Fiverr quasi beauftragt. Dann, wer war dein erster Follower? Das Ding ist, ich kann das, glaube ich, gar nicht sehen auf bestimmten Plattformen. Ich habe es aber bei YouTube nachschauen können. Bei YouTube geht es nämlich. Und der allererste Abonnent auf YouTube war Super Cyrus. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank. You rock. Finde ich super, dass du von Anfang an dabei bist. Dann wurde ich zweimal gefragt, hast du eine Lieblings-Magic-Karte und wenn ja, welche? Habe ich Broodyclad. Ganz einfach, ist auch mein Lieblings-Commander und das erklärt es einfach. Habt ihr ja schon mal gesehen. Dann, welchen Kreaturentyp magst du am liebsten? Und da habe ich ein bisschen nachgeschaut, was für Decks ich so habe und wahrscheinlich Drachen. Also mein erstes Typel-Deck war Garnax und Feywild Besucher. Das war ja eine Kombo, die ich schon mal für Artisan... eine Hintergrundkombination, die ich schon mal vorgestellt habe, in der Artisan-Folge. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, boah, das Deck macht so sehr viel Spaß. Es ist auch relativ stark dafür, dass nur Commons und Uncommons drin sind. Aber ich würde doch gerne die ganzen Mythic und Rare-Drachen, die ich im Ordner drin liegen habe, auch mal reintun, weil die würden einfach nur blöd rumliegen. Und dann habe ich das dann irgendwann umgebaut. Und deswegen hat dieses Deck auch so ein bisschen einen extra Platz an meinem Herzen, weil ich es einfach schön finde. Okay, dann als nächstes wurde ich gefragt, welche Spielstrategie verfolgst du am liebsten? Und da ist es vermutlich Spielsteine-Strategien. Also quasi, es muss nicht unbedingt nur um Spielsteine gehen, aber ich habe ein Deck, was ich sehr gerne spiele, ist Rocco, das ist der Straßenkoch. Ich spiele gerne Broodyclad auf jeden Fall, Abdel Adrian Flicker, da macht man einzelne Spielsteine. Benny Brax habe ich habe das Garnax-Deck von eben, ich habe auch ein Negan-Deck. Also ich habe irgendwie immer irgendwas, was ein bisschen mit Spielsteinen macht, ob es jetzt die Hauptstrategie ist oder eine Nebenstrategie, aber irgendwie sind Spielsteine immer mit dabei. Deswegen würde ich sagen, sind es Spielsteine. Dann wurde ich gefragt, welches Commander-Deck willst du als nächstes bauen? Das ist gar nicht so einfach. Aktuell habe ich noch keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall vor, mal wieder ein Artisan-Deck zu bauen. Also quasi nur ein Deck, wo nur Commons und Uncommons drin sind. Keine Rares und Mythic Rares. Das wäre auf jeden Fall mein nächstes Ziel. Aber ich habe noch keine Ahnung, welchen. Aber mal schauen, was da rauskommt. Dann, gegen welchen Commander spielst du am liebsten? Da habe ich keine Präferenzen. Das ist wirklich... Also... Ich habe keinen Commander, gegen den ich am liebsten spiele. Ich habe vielleicht Commander, gegen die ich nicht so gerne spiele. Aber am liebsten, eigentlich ist es egal. Also ich spiele eigentlich gegen alles ganz gerne. Dann gibt es Commander, mit denen du eine Hassliebe verbindest. Und ich musste ein bisschen überlegen. Und ja, ich habe einen Commander, den ich selber habe, bei dem ich selbst eine Hassliebe habe. Und das ist Omnath. Der vierfarbige Omnath. Ich liebe es eigentlich, diese Landungsdecks mal zu spielen. Aber es geht mir so total auf die Nerven. Das 1000-mal Mischen, wirklich. Da habe ich ja Feldständer drin, die quasi man opfern kann, dann darf man ein Land raussuchen. Dann habe ich Möglichkeiten, Länder aus dem Friedhof zu spielen. Und wenn das dann mehrmals passiert, dann muss ja, okay, habe ich einen Trigger, dann muss ich sagen, zack, 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 vier Trigger, dann opfer ich das Ding. Dann kommt das nächste Land. Dann muss ich wieder vier Trigger, zack, 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 zack. Dann muss ich sagen, oh, ich kann das Land aus dem Friedhof spielen, dann spiele ich aus dem Friedhof. Dann passieren wieder Trigger, Trigger, Trigger. Dann darf ich es wieder opfern, darf noch ein Land raussuchen. Also es geht mir richtig auf den Zeiger. Aber ich spiele es trotzdem manchmal. Es ist einfach so eine Hassliebe, wie es einfach so im Buche steht. Dann, was machst du, wenn Magic dich mal nervt? Und das ist ganz einfach. Ich mache gerne Musik, spiele Gitarre und ich spiele auch Akkordeon. Eigentlich überwiegend Akkordeon aktuell in der Band. Und ich singe. Und das mache ich auf jeden Fall auch. Und was ich auch ganz gerne mache, mal ist eine Serie schauen, Film schauen, alles Mögliche. Dann, welche Karte würdest du gerne besitzen und was ist deine wertvollste Karte in deinem Besitz? Vorausgesetzt, du möchtest es beantworten. Und ja, auf jeden Fall. Ich hätte unheimlich gerne ein Volcanic Island. Aber ich sehe es nicht ein, 500 bis 600 Euro für ein Land in guter Qualität zu bezahlen. Das ist einfach so. Ich würde es echt gern haben für mein Broodyclad Deck, damit es halt die besten Länder drin hat und alles mögliche. Und dann denke ich mir so, 500, 600 Euro, das ist es mir eigentlich ehrlich gesagt nicht wert. Aber das wäre so das Top-End. Also Volcanic Island wäre total cool. Die teuerste Karte, die ich habe, ist Mana Crypt aus Mystery Booster Edition für 117,80 Euro. Es waren zwischenzeitlich mal andere Karten ein bisschen teurer, die ich hatte, die dann wieder gefallen sind. Es waren so kurzzeitige Hypes. Ich gehe davon aus, dass Mana Crypt auf jeden Fall fallen wird, weil wenn jetzt der Boxtopper kommt in Ixalan, dann wird nächstes Jahr mit Sicherheit ein anderer Reprint folgen. Ich weiß noch nicht wann oder was, aber es wird auf jeden Fall kommen, denke ich. Und ja, genau, das ist die Karte. Dann, wie organisierst, sortierst du deine Sammlung? Und dazu habe ich eine ganze Podcast-Folge gemacht, übrigens die erfolgreichste, wie ich es vorhin schon genannt habe. Und darauf würde ich mal verweisen. Ich werde es dann in die Infokarte da oben einfügen oder halt eben auch in die Spotify, beziehungsweise in die Podcast-Beschreibung mit reinnehmen. Ansonsten kurz, alle seltenen, überaus seltenen Karten in Ordnern oder sehr teure. Und alle anderen Karten in diesen Tausender- oder 4000er-Boxen, Kartons, sortiert nach Set, Farbe, Seltenheit, dann Mana aufsteigen und alle Karten habe ich auf Deckbox katalogisiert. Das ist eine Webseite. Also ich habe sie eingetragen dort, alle quasi, die ich besitze und ich trage sie auch aus, wenn ich sie vertausche oder wieder verkaufe und kann somit immer herausfinden, welche Karte ich habe. Das ist sehr, sehr praktisch für den Deckbau auf jeden Fall. Allerdings habe ich demnächst was neu sortiert, und zwar die ganzen seltenen und überaus seltenen, und ich bin mit dieser Sortiergeschichte sehr zufrieden. Vielleicht mache ich darüber ein Video, aber wahrscheinlich keine Podcast-Folge. Dann wurde ich gefragt, was hältst du von Pre-Modern Magic in Bezug auf das Sammel- und Spielerlebnis? Ich muss erstmal nachschauen, was Pre-Modern ist. Pre-Modern ist eine von der Community erstelltes Constructed-Format, das aus den Sets von 4. Edition, also 4th Edition, bis Plagen, also Scourge, besteht. Ich kann zu Pre-Modern Magic gar nichts sagen, wie es sich spielt, weil ich es noch nie gespielt habe. Und ich denke mal, das Sammeln wird günstiger, überwiegend. Wie komme ich darauf? Es gibt immer mehr so Remastered-Sets, die dann irgendwie die ganzen Sachen in Retro-Rahmen printen oder so. Ich weiß gar nicht, ob man da Retro-Rahmen unbedingt braucht oder so. Aber auf jeden Fall, die ganzen Sachen bekommen Reprints, wenn es keine Reserved-Liste ist. Das heißt, es wird auf Dauer, denke ich mal, günstiger, außer diese richtigen Staple-Karten. Dann, welche Karten verkaufst du und welche behältst du? Und da muss ich leider sagen, ich bin ein Sammler irgendwie auch ein bisschen. Das heißt, die meisten Karten behalte ich. Es gibt nur manchmal so besondere, super, ja, seltene Karten, die ich dann nicht unbedingt brauche, weil die Standardvariante 20 Cent kostet, die würde ich verkaufen sofort. Genau, dann lieber über Magic reden oder spielen. Und ich würde sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich lieber spielen, weil das Spiel macht mir Spaß. Darüber zu reden macht mir auch sehr viel Spaß, aber das Spielen ist einfach halt einfach am besten. Einfach. Deswegen entsteht ja auch der Podcast, weil ich halt Magic spiele. Dann wurde ich gefragt in die, sag ich mal, eher künstlerische Geschichte mit Musik. Was war der peinlichste Moment auf der Bühne bisher? Den peinlichsten Moment hatte ich quasi mit 16. Da habe ich 1,5 Jahre E-Gitarre gespielt und ich war ein sehr großer Fan von einem Song, der heißt Cannon Rock. Oder heißt auch der Cannon Rock von Jerry C., glaube ich, war das ein, weiß nicht mehr, wer das genau war, hat er dann quasi den Kanon in die Dur von Pachelbel gecovert als E-Gitarrenvariante. Fand ich mega geil, habe ich dann wirklich geübt, bis zur Vergasung. Ich erinnere mich daran, wie ich dann angefangen zu spielen. Irgendwann habe ich den Riff rausgehört. Da gibt es so ein Ding, und das habe ich rausgehört. Und bin abends vom Gitarrenunterricht gekommen. Ich habe irgendwann zwischendrin im Schuljahr angefangen und habe dann immer Freitagabend Gitarrenunterricht gehabt, war dann 8:30, 9 daheim. Habe mich hingesetzt, habe das ein bisschen geübt und dachte, ey, ich glaube, ich habe es raus. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Und habe mich so gefreut, weil Tabs und Co. hat man nicht immer überall gefunden. Und dann wollte ich das einmal sauber spielen und dann schlafen gehen. Und ich glaube, es war dann 6 Uhr früh, als ich es dann einmal sauber gespielt habe und schlafen gegangen bin. Mit Kopfhörern. Keiner konnte mich im Haus hören. So war das auf jeden Fall. Und habe diesen Cannon Rock dann eben live vorstellen wollen beim Hausmusikabend von der Schule. Das war von der Schule organisiert. Für alle Schüler konnten da irgendwas machen. Eigentlich war es immer nur Geigen, ein paar Pianisten, ein bisschen Flöte oder was auch immer. Und dann kam ich halt daher mit meinem E-Gitarrenzeug. Das haben wir alle weggeblasen. Und habe dann angefangen zu spielen und mir ist halt gleich eine Saite gerissen. Klassiker. Und mein erster Gig, ich hatte keine Ersatzsaiten dabei. Das heißt, der Musiklehrer ist dann in die andere Schule rübergelaufen, hat dort schnell, weil die zusammenhingen, eine Gitarre von dort geholt, eine E-Gitarre. Weil ich hatte keine Ersatzsaiten dabei. Und habe dann grob drüber gestimmt und habe dann gemerkt, ja, müsste irgendwie ungefähr passen. Ne? Ich habe nach Gehör gestimmt. Und spiel dann und irgendwann merke ich, verdammt, die hohe E-Seite ist irgendwie viel zu verstimmt. Das kann gar nicht sein. Und habe dann irgendwann mal angefangen, die tiefe E-Seite, und es gibt die hohe E-Seite, habe die tiefe angeschlagen, dann die hohe und habe dann gemerkt, ich habe, glaube ich, 7,5 Töne hochgestimmt. Dann hat es gepasst und habe ich weitergezockt. Aber dieses Seitenreißen war für mich damals sehr peinlich. Und das würde ich sagen, ist immer bis heute noch am ehesten im Kopf geblieben. Dann, was ist das größte Tier, von dem du dir zutrauen würdest, es noch besiegen zu können, ohne Waffen? Sehr lustige Frage. Ich hoffe, nie ein Tier besiegen zu müssen, aber ich denke, mit einem Meerschweinchen kann ich es gerade noch so aufnehmen. Naja, hey, ich habe tatsächlich eine ganz simple Frage. Spielst du Karten nur, weil die Karte magst, liebst, obwohl es vielleicht bessere, günstigere gibt? Wenn ja, gern ein Beispiel. Und habe ich eins? Hunter's Insight. Das ist eine Pet-Karte, die packe ich eigentlich in jedes Gründeck rein, weil ich die einfach super finde, weil das meistens in die Gründecks reinpasst. Das ist eine Spontanzauber für 2 und grün und sagt, ich kann eine Kreatur, die ich kontrolliere, auswählen und das nächste Mal, wenn die einem Spieler oder einem Planeswalker Kampfschaden zufügt, ziehe ich entsprechend viele Karten. Und das ist halt, das ist einfach meine Lieblings-Pet-Karte. Die packe ich in jedes Deck rein. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe mir dann irgendwann mal genug bestellt, dass ich davon genug habe. Dann könntest du dir ein Magic-Format vorstellen, das man auch alleine spielen kann. Quasi ein Magic the Not Gathering. Abseits von Möglichkeiten wie Arena und Spelltable etc. gibt es ja auch Spieler, die ländlich ohne LGS und Community leben müssen. Ich glaube, das wäre noch eine Marktlücke. Und ich glaube, die ganzen Möglichkeiten, die du genannt hast, sind eigentlich die besten, wenn man keine LGS in der Nähe hat. Also Spelltable ist ja perfekt eigentlich. Man braucht halt Internet dafür, ganz gutes. Ansonsten reicht eine billige Webcam, die kann man über den Monitor runterhängen lassen, so mache ich zumindest immer. Und viel mehr braucht man gar nicht eigentlich. Also das, denke ich mal, ist das eine. Und das andere Arena. Also das ist ja das Einfachste, um einfach für sich selber spielen zu können. Da spielst du vielleicht mal gegen Gegner oder so, aber die siehst du nicht, die brauchst du nicht treffen und so. Deswegen würde mir jetzt eigentlich auch nichts einfallen, wie man Magic noch spielen könnte, vor allem alleine. Tut mir leid. Dann erst einmal herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr. Gab es für dich eine Lieblingsfolge oder ein Thema, welches dich besonders interessiert hat? Und da muss ich sagen, zur 9. Mahnanzugsfolge habe ich mich entschieden, ein bekanntes Lied zu covern und es auf Magic umzuschreiben. Und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Die Folge hat unheimlich wenig Aufrufe dafür, dass ich mir so viel Mühe dafür gegeben habe. Aber das, darauf bin ich, sag ich mal, ein bisschen stolz, dass ich da halt einfach mal Bock hatte, was zu machen. Und zwar gibt es so ein Lied, das heißt 12 Days of Christmas, habe ich umgedichtet zu 12 Days of Saltmas. Also wenn ihr das Lied mal hören wollt, dann schaut mal nach der Folge zur 9. Mahnanzugsfolge. Das kommt direkt am Anfang vor dem Intro. Und die Folge, die stärksten überschätzten Karten im Casual Commander, also die Folge 19, war eine, die mich sehr, sehr brennend interessiert hat, weil ich habe natürlich einiges an Inspiration bei Command Zone, aber auch eben Commander Amateur, weil den Podcast habe ich damals gefunden, als ich ein bisschen so gesucht habe, und Commander Kompass. Und Commander Kompass habe ich gerne gehört, aber ich hatte viele unterschiedliche Ansichten zu denen, was besprochen worden ist in den Folgen. Und die hatten auch mal eine Folge gemacht, wo es darum ging, Karten, die überschätzt sind. Und ich war so anderer Meinung. Ich dachte, boah, warum sagt denn keiner, dass das vielleicht auch anders sein könnte? Oder weil da ging es dann so Karten wie, ich glaube, Sylvan Library ist einfach nur, die ist zu teuer, deswegen ist sie überschätzt. Und für mich ist das eigentlich eine falsche Schlussfolgerung. Die Karte ist teuer, weil sie eben saugut ist. Und da wollte ich unbedingt meine eigene Sicht einwerfen, konnte ich aber nicht, hatte ja keinen Podcast. Und das war einer so der Gründe. Und dann dachte ich so, irgendwann werde ich auch mal so eine Folge machen. Und das war eben die 19. Folge, die hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dann schon mal eine eigene Idee gehabt für ein Spielformat, eine Abwandlung von Commander, die so vermutlich sonst niemand spielt? Und falls ja, was ist daraus geworden? Und ich habe die Idee nicht gehabt. Aber Artisan Commander ist die Abwandlung, die ich am coolsten finde von Commander. Und ich habe ja vorhin gemeint, dafür will ich mir auch noch ein Deck bauen. Und die finde ich, das macht ultra Spaß. Also wahrscheinlich, ich stelle mir vor, Leute, die jetzt schon sehr etabliert sind, viele Karten haben, eine große Sammlung, wenn die ein Artisan-Commander-Deck bauen und eine Gruppe haben nur mit Artisan-Commander-Decks Spielern, dann wird sich das so anfühlen wie 2011 Commander. Meiner Ansicht nach. Weil das wirklich so ist, du musst ja kreativ werden. Du musst ja schauen, was es so für Karten gibt und musst dir ein Deck bauen. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Deswegen muss ich mir unbedingt mal wieder ein Deck dafür bauen. Freue ich mich schon. Dann deine Meinung zu all den Crossover oder auch Secret Lair. Sind ja teilweise richtig notwendige Karten dabei, wie The Golden Throne. Das ist eine von den Warhammer-Decks. Ich plane tatsächlich zum Thema Crossovers bzw. speziell Universes Beyond eine extra Podcast-Folge zu machen. Aber nur kurz gesagt, ich finde es super. Ich finde es sehr, sehr gut, weil ich denke mir, dass es die beste Möglichkeit, um neue Spieler zum Magic zu bringen. Weil ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen oder irgendjemanden vor den Kopf zu stoßen, ich denke mal, mit der Lore von Magic können die meisten nichts anfangen. Die einzigen, die wirklich viel damit anfangen können, denke ich zumindest, sind auch die Leute, die wirklich Magic spielen. Das kann sich ändern. Ich habe letztens irgendwas gehört, dass es wieder Neuigkeiten gab zu der Netflix-Serie. Aber solange das halt irgendwie, weiß ich nicht, solange das halt irgendwie nur unter Magic-Spielern diese Lore bekannt ist und so, wird es halt schwierig, neue Leute zum Spiel zu holen wegen Magic-Lore. Es ist leider so. Und wenn man jetzt aber ausweicht, jetzt wurde angekündigt, Marvel als Universes Beyond. freue ich mich mega drauf. Richtig, richtig genial. Ich bin ein riesen Marvel-Fan, zumindest vom MCU. Ich weiß, wahrscheinlich wird sich das eher auf die Comics beschränken. Finde ich total genial. Also ich sag mal, da gibt es auch sehr, sehr einzigartige Kartendesigns. Die Karten oder die ganzen Designs machen auch ultra Sinn für diese ganzen, sag ich mal, Kreaturen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Hulk kommt, weiß ich nicht genau, was man da alles machen kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dann wird es dann auch mechanisch dazu passen, was Hulk eben ausmacht. Und das finde ich halt super gut. Und mich hypt das halt vor allem, wenn ich das Universe Beyond kenne. Ich habe jetzt tatsächlich gesagt, von Doctor Who und von Fallout und von Warhammer kenne ich mich jetzt nicht so unheimlich aus, aber ich fand sie sehr cool gemacht. Wenn jetzt was kommt wie der Herr der Ringe, was ich mega fand, oder wie demnächst Marvel irgendwann mal, dann werde ich da voll reingehen. Ich finde das total genial. Und was den Secretless angeht, bin ich inzwischen recht skeptisch geworden. Wenn jetzt irgendwie teure Karten reprintet werden in Secret Lairs, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die dann ein halbes bis dreiviertel Jahr später in irgendeinem Set reinkommen und dann eh in den Keller gehen. Das heißt, wenn ihr euch für Secret Lairs entscheidet, entscheidet es nicht vom monetären Value, sondern entscheidet es davon, ob euch die Karten gefallen und die Artworks gefallen und ob ihr die Karten spielen wollt. Einfach so kaufen ist, denke ich mal, nicht mehr wirklich angesagt. So, dann gibt es eine allerletzte Frage. Und ihr habt lange durchgehalten, es geht auch schon recht lange. Gab es schon mal einen Podcast, eine Show, wo du zu Gast warst und du es im Nachhinein bereut hast, beziehungsweise wo du dann gemerkt hast, dass du mit deinem Gegenüber nicht so viel anfangen kannst? Kann ich ein ganz klares Nein sagen. Ich war bisher zu Gast bei MTG mit Patrick, ich war bei Matze, also Commander Amateur, ich war bei Patrick und Ove von Shiny's Command und seit neuestem auch bei Robin bzw. Yogi Socket, den ihr vorhin schon gesehen habt oder gehört habt. Und ich muss sagen, es war immer super. Ich habe keine schlechte Erfahrung gemacht und ich würde Leute einladen, mit denen ich auch generell eher vibe, also wo ich dann merke, es funktioniert einfach gut. Kann ich jetzt nicht sagen. Also alle super nett, kann ich gar nicht Schlechtes sagen und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie anders sein kann, ehrlich gesagt. Und dann kommt doch noch eine Frage, es tut mir sehr leid, die ist ein bisschen runtergeschrutscht. Was denkst du über das immer weiter steigende Powerlevel der Karten? Ist ja, wenn man High Power spielen möchte, ja fast ein Zugzwang, die neuesten Karten zu haben. Das stimmt, aber wo spielt man High Power? Also ich meine, man kann starke Decks bauen, muss man aber nicht unbedingt. Also wenn die ganze Spielgruppe total krass wird auf einmal, kann man natürlich hinterhergehen und dann auch sagen, oder man kann irgendwie auch das mal ansprechen und sagen, hey, wie wäre es, wenn wir uns mal ein bisschen schwächere Decks bauen? Machen wir uns mal eine Euro-Begrenzung? Machen wir mal Artisan-Commander oder was anderes? Sehe ich jetzt nicht so krass, aber, und ich denke mal, das ist eine eher unpopular Opinion. Aus meiner Sicht ist das Power-Level entscheidend darüber, wie erfolgreich ein Set ist. Ich hatte das mal in der Twitter-Diskussion gehabt, das war nach Baldur's Gate, wo jemand, der glaube ich auch sehr, sehr, weiß nicht, ob er bei Wizards arbeitet, aber auf jeden Fall, sag ich mal, ein Veteran in dem Bereich ist und wo es darum geht, dass Baldur's Gate nur gefloppt ist, weil keine starken Reprints drin waren. Und ich war der Meinung, dass halt, wenn sowas wie Dockside Extortionist oder Imperial Seal, was quasi Double Masters drin 2022 hatte, was direkt danach rauskam, wäre das ein Baldur's Gate gewesen, dann wäre das viel besser gelaufen. Und er meinte so, nein, das liegt am Powerlevel. Und inzwischen stimme ich ihm zu. Je stärker das Powerlevel ist, desto besser verkauft sich ein Set. Und deswegen wird es immer einen gewissen Power-Creep geben, auch in den Karten, die rauskommen. Ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm. Außer, dass es halt irgendwann zu einem Punkt kommt, wo es halt total absurd wird und dann werden die Karten in der Regel auch gebannt. Also das hat man ja bei Commander auch schon gesehen, es gab jetzt schon lange keinen Bann mehr, aber wenn es einfach zu out of hand geht, also wenn es zu krass wird, dann werden die Karten gebannt und deswegen denke ich, ist das jetzt nicht so das Riesenproblem. So, jetzt kommen wir zum Punkt. Ich veranstalte ein Giveaway und ich habe die Idee schon seit sehr, 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 sehr langer Zeit gehabt. Und zwar habe ich mir gedacht, es wäre doch eine schöne Idee, wenn ich, weil ich immer von meinem Lieblings-Commander-Deck spreche, auch ein Commander-Deck zu verlosen, was mein Lieblings-Commander ist, als Budget-Variante. Und dafür gibt es das Deck Brudiklad. Und ich halte jetzt mal kurz in die Kamera rein, das könnt ihr jetzt quasi die zuhört, nicht sehen. Es ist eine gealterte Brudiklad. Und zwar hat die liebe Cat, die ist auch auf dem Discord von Mana-Anzug, hat die Karte gealtert. Und den Commander, also ich finde die super schön, finde die super gut gemacht, ich würde die am liebsten behalten, aber ich verlose sie. Zusammen mit einem 99-Karten-Deck. Also ein komplettes Commander-Deck will ich verlosen. Ich habe die Deckliste dazu auch in den Shownotes mit reingenommen. Und ich möchte dieses Deck verlosen. Da sind einige coole Karten dabei. Und das Schönste dabei ist, ich habe das schon mal ein bisschen testen können. Es gibt auch einen Livestream, wo ich den schon gespielt habe. Das kann ich auch mal verlinken. Und meine Idee war halt, dass ich mein Lieblingsdeck verlose als Budget-Variante. Und wahrscheinlich werde ich sie mir danach nochmal genauso nochmal zusammenbauen, damit ich zwei Power-Stärken dabei haben kann von dem Commander. Sind so Sachen dabei wie Fairy Artisans. Gut, die sind jetzt inzwischen nicht mehr so unheimlich teuer, aber es gibt auch noch sowas wie den Chrome Host Seed Shark, eine aus Smash der Maschine. Oder ich glaube auch hier genau Curiosity Crafter, um halt mit Karten ziehen. Es sind einige coole Karten dabei. Kappa Kanon hier, Essenin Antics. Also viele coole Karten. Die Deckliste, wie gesagt, ist in den Shownotes und ich möchte die an meine Zuschauer verlosen, weil ich will was zurückgeben, will mich dafür bedanken, dass ihr ein Jahr dabei geblieben seid und das auch den Content regelmäßig anschaut. Und wie gesagt, ich habe das dann schon mal gespielt, habe dann nochmal Anpassungen gemacht, weil ich gemerkt habe, es hat nicht so gut funktioniert. Lustigerweise habe ich die gleiche Erfahrung gemacht wie damals, als ich zum ersten Mal Broody Club mir zusammengebaut habe. Ich habe zu wenig Counterspells gehabt, zu wenig Möglichkeiten, meine Karten zu beschützen. Das habe ich auf jeden Fall angepasst und das möchte ich verlosen. Der Gesamtwert der Karten war über Card Market, habe ich den mal in einem Shopping Wizard durchlaufen lassen bei 53,75 Euro. Aber europaweit, damit ich die günstigsten Preise raussuchen kann, aber mit Versand wären es dann ungefähr 87 Euro gewesen. Und das Altar ist im Wert von 40 Euro, genau. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall mal verlosen, weil das ist auch nicht gesponsert oder so. Ich will es einfach nur ein bisschen was an die Community zurückgeben für die ganzen treuen Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörerinnen. Vielen lieben Dank, finde ich super. Und ich muss natürlich sagen, wie könnt ihr noch teilnehmen? Wie könnt ihr dieses Commander-Deck gewinnen? Ich habe ja vorhin gesagt, ich will gerne auf 1000 Abonnenten kommen auf YouTube. Und damit ihr teilnehmen könnt, müsst ihr den YouTube-Account, also den YouTube-Mana-Entzug-Account-Kanal folgen, also subscriben, abonnieren. Und dann schreibt ihr in diese Folge rein, was eure Lieblingsfolge von Mana-Entzug war oder wenn ihr noch nicht so lange dabei seid, was ihr gerne für ein Thema hättet, mal, was ich in der Podcast-Folge mal anspreche. Weil das sind auch so Sachen, wenn ihr mir ein paar Ideen gibt, kann ich damit natürlich auch noch besser darauf eingehen. Das gefällt mir auch. Ich habe schon öfter mal Folgen gemacht, weil einfach Feedback in den Kommentaren war. Und das finde ich einfach super. Die Teilnahme, ach so, ich habe noch was. Ich habe noch eine Playmat. Die will ich auch noch dazu verlosen. Genau, die Playmat will ich mit verlosen. Ich weiß nicht genau, kann man das gut sehen? Ich zeige es mal kurz in die Kamera. Eine Playmat mit, ich glaube, Grand Prix steht drauf. Und Channel Fireball, die will ich auch noch mit verlosen. Das heißt, ihr könnt die quasi gewinnen. Und zwar alles zusammen. Also genau, es gibt einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Und die Teilnahme geht bis zum 17.11.2023 um 9 Uhr. Also so lange könnt ihr quasi Mana-Entzug-Kanal abonnieren und diese Folge kommentieren mit eurer Lieblingsfolge oder eben, was ich denn gerne noch für so lustige Themen besprechen könnte im Podcast. Und ja, die weiteren Teilnahmebedingungen schreibe ich dann noch unten ins Video rein oder in die Shownotes. Könnt auf jeden Fall mitmachen, würde mich sehr freuen. Ihr würdet mir damit unheimlich helfen, wenn ihr einfach dann abonniert, vielleicht auch mal ab und zu ein paar Videos schaut. Aber abonnieren ist aktuell das, was mir am meisten hilft. Genau, und dann gehen wir zur Endphase. Es gab noch ein paar Kommentare, darauf möchte ich jetzt, wie gesagt, noch eingehen. Zur 51. Mana-Entzugsfolge die besten 10 Karten aus Doctor Who für die 99, schreibt Sascha Weiß über Spotify. Wäre sehr gefreut, danke. Bei Doctor Who muss ich ja generell passen, ehrlich gesagt. Sowohl bei der Serie als auch bei den Karten. Aber danke für den tollen Überblick und sehr gerne. Ich habe jetzt auch keine Erfahrung mit Doctor Who, aber ich habe mir auf jeden Fall die Karten angeschaut und wollte sie euch ja präsentieren. Dann zur 53. Mana-Entzugsfolge. Eure Meinung zu Playbooster und die Top 10 Karten aus Lord of the Rings Holiday Release schreibt über Spotify Alex94. Die neue Galadriel sieht einfach extrem cool und spielstark aus. Finde ich vom Balancing her fast schon etwas sehr krass. Damit wir alle wissen, wovon geredet wird, es geht um Galadriel Light of Valinor. Die kostet 2 grün, weiß und blau. Für eine legendäre Kreatur, 11 Adlige, hat 3/3 und Allianz. Das heißt, immer wenn eine andere Kreatur unter deine Kontrolle ins Spielfeld kommt, kannst du eins auswählen, was in diesem Zug noch nicht ausgewählt wurde. Entweder 3 grüne Mana hinzufügen, eine 1/1-Marke auf jede Kreatur legen, die man kontrolliert, oder Hellsicht 2 und dann eine Karte ziehen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Commander. Da hat übrigens auch hier Jan Bassler von Salt Wars hat da auch einen Deckbrau-Video gemacht. Das werde ich mal verlinken, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein sehr starker Commander. Dann schreibt über YouTube der magische Investor, also Rob, auf jeden Fall spannend mit den Playboostern. Bin gespannt, wie die von der Community so angenommen werden. Und darauf bin ich auch sehr gespannt. Ich bin aber noch viel mehr gespannt darauf, wie sie sich spielen werden. Das wird das Spannende. Dann schreibt Chris Scherer, ich freue mich tatsächlich auf die Galadriel. Die ist einfach. Den Effekt muss man nicht viel erklären, aber ich glaube, man kann ein starkes und cooles Deck darum bauen. Ja, denke ich auch. Wie gesagt, schau bei Jan Bassler vorbei, bei Salt Wars. Da wird auf jeden Fall drüber gesprochen. Dann schreibt noch Boostersüchtig, schön, dich zu sehen. Wie immer ein qualitativ Top-Video. Playbooster habe ich noch keine klare Meinung. Grundsätzlich finde ich Produktkonsolidierung gut. Vielen lieben Dank auch das für das Lob für die Qualität. Wie gesagt, bei Playboostern wird sich jetzt noch zeigen, wie sich das Ganze verhält. Das kommt erst nächstes Jahr im Februar. Bin auf jeden Fall auch schon sehr gespannt. Dann schreibt Kicker59, sehr schade, dass die Herr der Ringe Erweiterung nur in englischer Sprache erscheint. Stimmt, die kommt nur in Englisch. Das ist ein bisschen blöd für Leute, die es auf Deutsch lieber haben wollten. Dann schreibt T-Dot, hab absolut nichts davon mitbekommen, also von dem Herr der Ringe Holiday Release. Ja, das wurde jetzt schon vor einigen Wochen schon komplett gespoilert und danach auch nichts mehr dazu gesagt. Ich würde mal sagen, während zum ersten Herr der Ringe Set haben sie die Schauspieler von der Herr der Ringe geholt und riesen Werbung gemacht und das zweite tun sie mal irgendwie so nebenbei irgendwo draufschreiben auf eine Webseite und das war es dann eigentlich. Also es wurde auch nicht viel Werbung gemacht, weil haben sie sich auch gedacht, dass sie nicht viel Werbung brauchen, aber mei, so ist es halt manchmal. Und als letztes schreibt noch Jasper4984, ein neues Set, das mir schnupps egal ist. Traurig. Ja. Wie gesagt, es gibt halt nur die Collector Booster und diese Szeneboxen und wenn man da halt keinen Bock drauf hat, dann kann man es einfach auslassen. So, und jetzt kommen wir noch zur Abschlussfrage. Was ist eure Lieblingsfolge? Also mehrere Abschlussfragen dann noch, was mich auch noch interessieren wird. Was für Themen habe ich noch nicht behandelt und würdet ihr gerne mal sehen oder hören? Und welche Gäste würdet ihr euch noch gerne bei Mana-Anzug wünschen oder welche Gäste sollen mal wiederkommen? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es auf Spotify nicht so lang geht, dann schreibt auch gerne mehrere Kommentare. Würde mich auch freuen. Und ja, dann hoffe ich, habe ich einen guten Überblick gebracht, habe alle Fragen beantwortet und ja, wünsche euch noch auf jeden Fall eine schöne Zeit und auf jeden Fall noch viel Spaß beim Commander-Spielen.